Detektor FM. Zurück zum Thema.
Unser größtes Potenzial sind unsere Köpfe. So heißt es ja immer von Deutschland, das auf keinen wirklich großen Energieressourcen sitzt. Und so traf die PISA-Studie vor 10 Jahren auch ziemlich tief ins Mark. Damals landete Deutschland nur im Mittelfeld. Heute nun werden die Ergebnisse der neuen PISA-Studie vorgestellt. Und siehe da, der Schock des Jahres 2000 scheint etwas gebracht zu haben. Deutsche Schüler haben sich verbessern können. Wie die Ergebnisse zu lesen sind, was hinter den Zahlen steht und wo es noch hakt, darüber wollen wir also jetzt sprechen mit dem Bildungsforscher Ernst Rösner vom Institut für Schulentwicklungsforschung. Einen schönen guten Tag, Herr Rösner.
Einen schönen guten Tag.
Ja, Herr Rösner, PISA wird von der OECD gemacht und deren Vertreter in Berlin sagte, Deutschland ist aufgestiegen aus der zweiten in die erste Liga, aber von der Champions League ist Deutschland noch weit entfernt. Sehen Sie das auch so?
Das ist die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Das kann man je nach Perspektive unterschiedlich einschätzen. Wir haben geringfügige Fortschritte erzielt. Wir befinden uns aber nach wie vor in den entscheidenden Domänen immer noch im Mittelfeld. Andere sind ja auch nicht dümmer und andere haben weitere Fortschritte gemacht. Das heißt, die Differenz zwischen den Spitzenstaaten und Deutschland hat sich nicht nachhaltig verändert.
Jetzt haben wir im naturwissenschaftlichen Bereich aufgeholt, im Bereich der Leseleistungen aber gab es in den ersten 3 Jahren nach dem PISA-Schock einen großen Aufschwung, der aber jetzt wieder nachgelassen hat. Wie erklären Sie sich das?
Ja, wir sind jetzt ein kleines bisschen besser auch in der Lesekompetenz geworden und da, wenn ich die ersten Daten, die liegen ja erst ein paar Stunden vor, richtig deute, ist das Mittelfeld besser geworden in den Leistungsbandbreiten. In den Spitzenleistungen beim Lesen sind wir nicht viel besser geworden, eher etwas weniger gut, aber insgesamt hat sich diese Domäne verbessert, die ja im Übrigen viel unterschätzt wird. Es geht ja nicht darum, dass jemand einen Text lesen kann, aus Buchstaben Wörter und aus Wörtern Sätze machen kann, sondern es geht ja um die Entschlüsselungsfähigkeit, die dahinter steht, das Verstehen von Texten. Und insofern ist es eine Schlüsselkompetenz und keine Nebensächlichkeit.
Und woran mag das liegen, dass das wieder so ein bisschen nachgelassen hat?
Ja, man darf sich keine Illusionen machen. Das Schulsystem, was vor 10 Jahren zum ersten Mal untersucht worden ist, war in seiner Grundstruktur damals 90 Jahre alt und das dreigliedrige Schulsystem ist über 200 Jahre alt. Das heißt, wir schleppen eine lange und teilweise unselige Tradition mit uns rum. Und ein solches System zu ändern und das auch noch mit 16 verschiedenen Bundesländern und 16 verschiedenen Bildungspolitiken ist ein unglaublicher Kraftakt. Und da durfte man sich frühzeitig keine Illusionen machen, dass es da schnell zu Verbesserungen kommt. Also wir werden uns darauf einstellen müssen, dass der Weg zu einem Spitzenplatz im PISA-Ranking wohl noch mindestens 10 Jahre dauern wird.
Auch beim Thema gleiche Chancen für alle zeichnet PISA kein wirklich schönes Bild. Migrantenkinder schneiden noch immer einen ganzen Zacken schlechter ab. Und auch der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg bleibt auffällig hoch. Was muss da getan werden?
Es sind ja viele Dinge schon diskutiert worden, die man tun könnte. Und es sind auch die richtigen Dinge diskutiert worden und nur teilweise umgesetzt worden. Für mich gehört zum Beispiel Ganztagsschule dazu. Das heißt, Kindern die Möglichkeit zu geben, nicht nur ganztägig zu lernen, sondern auch ganztägig eine Betreuung zu erfahren, eine Förderung und Unterstützung zu bekommen. Der frühkindliche Bereich muss natürlich nachdrücklich gestärkt werden, die Sprachkompetenz muss verbessert werden. Aber es ist ja auffällig, dass wir im Bereich der Grundschulen im internationalen Vergleich gar nicht schlechter stehen. Da sind wir viel besser als im Bereich der Sekundarstufe 1 und das fällt ja schon auf. Wir werden an verschiedenen Stellen noch nachsteuern müssen. Dazu gehört im Unterricht der stärkere Blick auf den Einzelschüler. Wie es manche Leute salopp sagen, es geht nicht darum, Fächer oder Klassen zu unterrichten, sondern Kinder. Man muss also sehr viel individueller auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen und das meint in besonderer Weise auch Kinder mit Benachteiligungen. Und da ist Deutschland im internationalen Vergleich unter den Industrienationen auf einem sehr fragwürdigen Spitzenplatz, was den Zusammenhang von sozialer Herkunft und Schulerfolg angeht.
Stichwort internationaler Vergleich. Absolute Spitzenwerte in allen Disziplinen erreichen die Schüler aus China. Erneut ganz vorn liegen auch Korea, Finnland, die Region Hongkong, Singapur und Kanada. Was machen diese Länder besser?
Also ich will mich jetzt mal auf den europäischen Raum beziehen, weil es ist aus meiner Sicht wenig sinnvoll, andere Kulturen auch noch mit ihren jeweiligen Besonderheiten mit in die Interpretation einzubeziehen. Da steckt natürlich ein viel höheres Maß an Disziplin dahinter in den asiatischen Staaten. Da steckt ein viel höheres Maß an Druck aus dem Elternhaus auf Schulerfolg und die Wertschätzung von Bildung ist in Asien wohl deutlich höher als in den meisten anderen europäischen Staaten. Aber wenn man mal den europäischen Raum nimmt, dass die Finnen wieder so gut sind, Ja, die haben es eben verstanden, den Blick auf den Einzelschüler zu richten. Die sagen ganz einfach, wir haben nicht viele Kinder, wir können kein Kind verlieren und wir müssen uns darum kümmern, dass jedes Kind optimal gefördert wird. Das ist der Schlüssel des Erfolges und das in vergleichsweise kleinen Klassen mit sehr guten Unterstützungssystemen, mit Krankenschwestern, mit Sozialarbeitern und mit allem, was so eine Schule braucht. Und dann ist der Erfolg eben kein Zufall.
Nun ist es ja so, dass in den Spitzenrängen mit Ländern wie Finnland und asiatischen Ländern zwei Bildungskonzepte aufeinanderprallen. Also in Asien setzt man stark auf Leistung, Auslese, Fleiß, mitunter auch Drill. Bei uns mehr auf liberale Bildungssysteme. Nun schneidet Asien immer richtig gut ab. Die Schüler sind unseren Schülern nicht nur ein bisschen voraus, sondern mitunter um 1 bis 2 Schuljahre. Wird das ein Umdenken zur Folge haben? Oder spitzer gefragt, ist unser Bildungssystem zu lasch?
Nein, nein, überhaupt nicht. Unser Bildungssystem hat in der Hinsicht sich weniger vorzuwerfen. Wir reden hier von anderen kulturellen Traditionen und das kann man nicht so leicht übertragen von einem aufs andere Land. Ich würde eher sagen, man orientiert sich an Kanada, man orientiert sich an dem viel gerühmten Finnland und fragt, was die besser machen, weil die uns von der kulturellen Nähe her viel mehr entgegenkommen und da kann man viel mehr Vergleiche herstellen, als wenn man jetzt mit asiatischen Staaten operiert. Und die Finnen zeigen, es geht mit Zugewandtheit, es geht mit anderem Unterricht, es geht mit Individualisierung, es geht mit sehr starker Förderung und es geht auch dadurch, dass in Finnland zum Beispiel der Lehrerberuf einen sehr, sehr hohen gesellschaftlichen Stellenwert genießt und die besten Absolventen der Schulen werden später Lehrer. Das ist bei uns ja nun nicht der Fall.
Jetzt wird in Deutschland ja auch immer viel über die richtige Schulform diskutiert. Das Zusammenlegen von Haupt- und Realschulen wurde da von vielen gelobt. Aber gehe ich recht in der Annahme, dass Ihnen das noch nicht weit genug geht?
Da gehen Sie recht in der Annahme. Nach meiner festen Überzeugung, die ich auch, glaube ich, sehr gut anhand von Zahlen begründen kann, sind alle Schulen, die keine gymnasialen Standards enthalten, auf der Verliererstraße in Deutschland. Egal, ob das Hauptschulen sind, Realschulen oder verbundene Haupt- und Realschulen. Das, was die Eltern interessiert, ist der Weg zum Abitur, zumindest die Möglichkeit, dieses in einer Schule zu erreichen. Und das setzt voraus, dass man im 5. Schuljahr schon auch gymnasiale Standards anbietet. Das Gymnasium macht das in seiner reinen Form und die Schulen des gemeinsamen Lernens machen es auch, aber eben nicht verbindlich für alle.
Jetzt sind so Lehrerausbildung, Ausstattung der Schulen, Zusammenlegen von verschiedenen Schulformen, das sind so die Punkte, über die immer diskutiert wird. Wenn es dann daran geht, etwas zu verbessern, die Eltern tauchen hier irgendwie eher selten auf oder täuscht das?
Das sehen Sie wohl richtig. Wobei ich sagen würde, auch das ist eine deutsche Besonderheit, die Unterstützungssysteme durch die Elternhäuser. Wir haben ja Halbtagsschulen überwiegend. Das heißt, ein großer Teil der Unterstützung entfällt eben auf den Nachmittag und damit aufs Elternhaus. Die sind extrem unterschiedlich ausgeprägt. Sie haben Familien, da gibt es keine Unterstützung, nicht weil die nicht wollen, sondern weil sie es nicht können. Und es gibt Familien, die alles daran setzen, dass ihre Nachkommen optimale Leistungen erbringen und optimale Förderung erfahren. Und da unterscheidet sich Deutschland von anderen Nationen. Wir müssen also dringend in den Ganztagsbetrieb investieren und dann, denke ich mir, wird es auch von der sozialen Herkunft eine bessere Entkopplung von Herkunft und Erfolg geben.
Sagt der Bildungsforscher Ernst Rösner vom Institut für Schulentwicklungsforschung. Die neuen Zahlen der PISA-Studie wurden heute vorgestellt. Deutschland hat aufgeholt, aber an der Spitze sind wir nicht. Und darüber haben wir gesprochen. Herr Rösner, haben Sie vielen Dank für das Interview.
Bitte sehr.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.